erste Podcast der Radio AG der Maria Ward Schule. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon die Geschichte von Anne Frank. Heute wollen wir euch einen tieferen Einblick in ihr Leben geben. Wir werden euch Teile aus Anne Franks Tagebuch vorspielen, aber auch von jüdischen Traditionen und dem Leben im Hinterhaus berichten. Anne Frank ist 13 Jahre alt und lebt in Amsterdam. Sie ist ein beliebtes Mädchen, das von Jungs umschwärmt wird und sich eine richtige Freundin wünscht, der sie alles erzählen kann. Deshalb benennt sie ihr neues Tagebuch Kitty und schreibt ihr, als wäre sie eine Freundin. Annes Schwester heißt Margot und war in fast allem besser als Anne. Sie war strebsam, lernt viel und sie war vor allem nicht so impulsiv wie Anne. Deshalb konnte sie sich mit allen im Hinterhaus gut verstehen. Annes Vater Pim hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Anne. Er war bisweilen der Einzige, der sie verstand. Annes Vater war Gewürzhändler, da die Familie nach der Machtübernahme der Nazis nicht mehr ins Ausland fliehen konnte, brachte er alle inklusive der zweiten Familie, den Wandans, im Hinterhaus seines Büros unter. Annes Mutter kam mit der Situation im Hinterhaus nicht gut zurecht. Außerdem hatte sie kein gutes Verhältnis zu Anne und man kann im Tagebuch lesen, wie sie sich sogar über Anne lustig macht. Die zweite Familie, die im Hinterhaus wohnte, war die Familie Wandan. Der Vater war Geschäftspartner von Herrn Frank und konnte trotz großer Not nicht aufhören zu rauchen. Seine Frau konnte es nicht lassen zu betonen, dass sie trotz würdiger Umstände eine Dame ist. Sie hackte immer auf Annes Verhalten herum und hatte immer etwas an ihr auszusetzen. Die Wandans stritten oft. Peter hatte eine Katze und war eigentlich ein ruhiger Junge. Im Laufe der Zeit freundete er sich aber mit Anne an und es entspann sich eine romantische Beziehung zu ihr. Herr Dussel war Zahnarzt und kam erst später dazu. Er wohnte zusammen mit Anne in einem Zimmer und darüber gab es auch einigen Streit, da er nicht zurückstecken oder teilen konnte. Die Helfer waren Miep Gies und Beb Foskjöl, eigentlich Sekretärin des Gewürzhändlers, Herr Kleimann und Herr Kugler. Die versorgten die beiden Familien mit Lebensmitteln, Nachrichten und Zuversicht. Jetzt kennt ihr alle Charaktere und wir kommen gleich zum wichtigsten Thema im Leben, dem Essen. Es folgt eine Szene aus dem Hinterhaus.
Liebe Kitty, nach 6 Monaten im Hinterhaus habe ich endlich entdeckt, worin Herr Wandan gut ist. Und zwar, als Herr Kleinmann eines Tages mit einem Grinsen im Gesicht erschien.
Seht mal, was ich auf dem Schwarzmarkt ergattert habe. Ist das denn noch genießbar?
Das ist eine Siepapi.
Endlich, nach 6 Monaten ein Traum geht in Erfüllung.
Herr Wandan zeigte sich nun von der wurstigen Seite, was uns keineswegs unangenehm ist. Er isst doch gerne Wurst.
Dank meiner geheimen Gewürzmischung werden wir länger damit auskommen, als der 100-jährige Krieg gedauert hat.
Kann man jemand die Suppe rühren? Ich habe Rückenschmerzen.
Kein Wunder, bei dem dicken Hintern, den du dir angefuttert hast.
Ist Napoleon nicht daran gestorben, dass er zu viel Pökelfleisch gegessen hat?
Stimmt, aber nur weil der Ärmste mein Geheimrezept nicht kannte.
Was ist Chanukka?
Bei Chanukka feiert man die Wiedereinweihung des zweiten Tempels, der im Jahre 164 vor Christus eingeweiht wurde.
Das Fest dauert 8 Tage und beginnt am 25. des Monats Kislev, welcher im November oder Dezember ist. Am 8. Tag brennen 9 Kerzen auf dem Leuchter. Zu dem Essen gibt es Süßigkeiten, Kartoffelpulver, Krapfen und Gänsebraten. Der Tag wird mit der Familie verbracht. Man singt zusammen, spricht Gebete und die Untergetauchten feiern Chanukka und Weihnachten zusammen. Miep und Jan kommen sogar auch dazu. Es gab reichlich Geschenke und zu essen. Von den Rettern extra Öl, Süßigkeiten und Sirup. Miep buk eine Torte für Frau Wandan und Mutter. Die hatte Herr Dussel bei ihr bestellt. Anne bekam eine Brosche,
die aus einem glänzenden Sandstück gemacht war. Sie freut sich sehr darüber. Für Anne war es das erste Mal, dass sie etwas zu Weihnachten bekommen hat. Ein Weihnachtskuchen mit der Aufschrift Friede 1944, Butterkekse und eine Flasche Joghurt.
Doch schon eine Woche nach Weihnachten streiten sich die Familien übers Essen.
Wie wär's, wenn wir morgens alle Kartoffeln braten und die Hälfte für den Nachmittag aufheben? Wir Franks essen keine kalten, pampigen Kartoffeln.
Also wurde beschlossen, das ganze Essen aufzuteilen. Die Kartoffeln, die Vandans nehmen sie geschält, wir gepellt. Vandans nehmen die Suppe, wir nicht.
Können wir Schinkenscheiben mit mehr Fett haben?
Klar, wir essen kein Fett. Sogar den Zucker, herrje, entschuldigen, ich meine, Herrgott, wären wir nur schon wieder ganz geteilt. Liebste Kitty, ganz gegen meine Gewohnheit werde ich dir doch mal ausführlich über das Essen schreiben. Denn es ist nicht nur hier im Hinterhaus, sondern auch in ganz Holland, in ganz Europa und überall ein sehr wichtiger und wichtiger Faktor geworden. Wir haben in den 21 Monaten, die wir nun hier sind, schon etliche Essensperioden mitgemacht, in denen man nichts anderes zu essen bekommt als ein bestimmtes Gericht oder ein bestimmtes Gemüse.
Dezember, Endivier.
Endivier mit Sand, Endivier ohne Sand, gebratene Endivier, Endiviensuppe.
Januar, Spinat.
Gerollter Spinat, Spinatbrot, Spinatmaske, Kraft durch Spinat.
Februar, Hackfleisch.
Hackfleisch-Tartar. Hackfleischkunst, Hackfleischpfannkuchen, getrocknetes Hackfleisch.
März, Gurke.
Flambierte Gurke, Gurkenmais, gefüllte Gurke, gestopfte Gurke. Und jetzt haben wir BBA, braune Bohnenabrall. Bohnen in meinem ganzen Körper, in meinem Verstand, in meiner Seele. Man stellt sich vor, die ganze Welt ernährt sich von Bohnen. Manche Leute scheinen ein besonderes Vergnügen daran zu finden, nicht nur ihre eigenen Kinder zu erziehen, sondern auch die ihrer Bekannten. So sind auch die Vandans. An Margot ist nicht viel zu erziehen. Sie ist von Natur aus die Gut, Lieb und Klugheit selbst. Aber ich trage ihren Anteil an Untugenden ausreichend mit. Mehr als einmal fliegen beim Essen ermahnende Wörter und freche Antworten hin und her. Vater und Mutter verteidigen mich immer heftig. Ohne sie könnte ich den Kampf nicht so ohne weiteres aufnehmen. Zwar ermahnen sie mich immer, weniger zu reden, mich in nichts einzumischen und bescheidener zu sein, aber das schaffe ich selten. Wäre Vater nicht so geduldig, hätte ich die Hoffnung schon längst aufgegeben, die Forderungen meiner Eltern zu erfüllen. Dabei sind die nicht besonders hoch. Wenn ich von einem Gemüse, das ich überhaupt nicht mag, wenig nehme und stattdessen Kartoffeln esse, kann vor allem Frau Vandant diese Angewohnheit nicht ertragen.
Nimm noch etwas Gemüse, Anne. Komm.
Nein, danke. Mir reichen Kartoffeln.
Gemüse ist sehr gesund. Das sagt deine Mutter auch. Nimm noch was.
Nun ist aber gut. Wenn sie den Kohlrabi nicht mag, dann soll sie ihn eben weglassen.
Da hätten sie mal bei uns zu Hause sein müssen. Da wurden die Kinder wenigstens richtig erzogen. Das ist doch keine Erziehung. Anne ist schrecklich verwöhnt und das würde ich nie zulassen. Wäre Anna meine Tochter.
Ich finde, dass Anne sehr gut erzogen ist. Sie hat wenigstens schon viel gelernt, dass sie auf ihre langen Predigten keine Antworten mehr gibt. Und was das Gemüse betrifft, kann ich nichts anderes sagen als vice versa.
Madame war geschlagen und zwar gründlich. Das bezog sich natürlich auf sie, weil sie abends keine Bohnen und überhaupt keine Kohlsorten vertragen kann. Denn dann lässt sie Winde. Das könnte ich auch sagen. Sie ist doch idiotisch, nicht wahr? Soll sie wenigstens über mich den Mund halten. Nichts, aber auch gar nichts lässt sie an mir gelten.
Anne, deine Manieren sind wirklich zu wünschen übrig. Wie isst du denn?
Anne hat nun leider einen hitzigen Charakter.
Ihr Auftreten mir gegenüber ist anmaßend. Sie verlangt von mir, den Schreibtisch abzugeben, um daran zu arbeiten. Dabei benötige ich ihn dringend selbst für meine Studien.
Ja, leider ist sie nicht so fleißig und bescheiden wie ihre Schwester Margot.
Anne, mach jetzt doch endlich mal den Abwasch. Es kann doch nicht sein, dass der immer noch hier steht und du dich auf das Sofa zurückziehst, um zu lernen.
Das alles soll ich jetzt laut befugter Seite wohlgemut schlucken. Das kann ich nicht. Ich denke nicht daran, diese Beleidigungen auf mir sitzen zu lassen. Ich werde Ihnen schon zeigen, dass Anne Frank nicht von gestern ist. Sie werden sich noch wundern und ihre große Klappe halten, wenn ich ihnen klar mache, dass sie nicht mit meiner, sondern erst mit ihrer eigenen Erziehung beginnen müssen. Das ist eine Art aufzutreten, einfach barbarisch. Ich bin jetzt wieder verblüfft von so viel Ungezogenheit und vor allem Dummheit. Damit meine ich Frau Van Daan. Aber sobald ich mich dann daran gewöhnt haben werde, und das wird schon bald sein, werde ich Ihnen Ihre Wörter ungesalzen zurückgeben. Da werden Sie anders reden. Bin ich denn wirklich so ungezogen, eigenwillig, störrisch, unbescheiden, dumm, faul und so weiter, wie Sie es oben behaupten? Naja, ich weiß schon, dass ich viele Fehler und Mangel habe, aber Sie übertreiben wirklich maßlos. Wenn du nur wüsstest, Kitty, wie ich manchmal bei diesen Schimpfkanonendaden koche. Es wird wirklich nicht mehr lange dauern, bis meine angestaute Wut zum Ausbruch kommt.
Wie viele junge Menschen macht sich Anne mit 15 Gedanken über Sexualität und wie Kinder auf die Welt kommen? Leider sprechen die Menschen in den 1940er Jahren nicht darüber und die Kinder werden nicht aufgeklärt. Im Unterhaus sind die verbotenen Bücher über diese Themen sehr begehrt. Anne beschwert sich oft, dass Margot Bücher lesen darf, die sie nicht zu lesen bekommt. Hier schreibt sie von einem Buch, das sie dazu las.
Beste Kitty, ich darf jetzt mehr Bücher für Erwachsene lesen. Gerade verschlinge ich Evas Jugend von Nico van Zuchtelen. Eva dachte, dass Kinder an Bäumen wachsen, wie Äpfel. Sie dachte, dass Katzen Eier legen und sie ausbrüten, genau wie Hühner. Eva wollte auch ein Kind haben. Sie nahm einen Wollschal und legte ihn auf den Boden, damit das Kind da hineinfallen konnte, drückte und fing an zu gackern. Aber es kam kein Ei, sondern etwas Stinkendes, das aussah wie eine Wurst. Als Eva größer wurde, begriff sie, dass Frauen keine Eier legen. Einige Frauen verkauften sogar ihren Körper auf der Straße und verlangen dafür einen Haufen Geld. Liebe Kitty, bevor ich hierher kam, wurde zu Hause oder in der Schule über Geschlechtsfragen geheimnisvoll oder ekelerregend gesprochen. Hast du gesehen, was der für Möpse gewachsen sind?
Oh Anne, was fällt dir ein?
Und dann ist er über sie hergefallen.
Anne, wie kannst du so was sagen?
Ist doch bloß ein Film, Margot.
Sprich über dieses Thema nie mit Jungen und gib keine Antwort, wenn sie damit anfangen.
Deshalb war ich so überrascht, als wir drei beim Kartoffelschälen waren und das Gespräch über Moffys Geschlecht kam. Moffy ist so dick, wann kriegt sie Junge?
Aber Moffy ist ein Kater.
Ein schwangerer Kater?
Ihr glaubt mir nicht, kommt mit und seht's euch an.
Morgit war es völlig Schnuppe oder vielleicht war es ja auch zu peinlich. Also stieg ich mit Peter auf den Dachboden, um mir Moffys Geschlechtsteile anzusehen. Müsste er nicht Hoden haben?
Die wurden entfernt, aber sein Geschlechtsteil hat er noch.
Warst du dabei?
Klar, ich musste Pfötchen halten.
Peter, wieso sagst du Geschlechtsteil? Dafür gibt es doch Namen, oder?
Zum Beispiel?
Vagina?
Vagina. Ich verstehe, was du meinst. Das Gegenstück zu Vagina, ich frage mal meine Mutter. Mama?
Erst beim Abendessen wurde es mir klar. Ja, es war wirklich passiert. Was für ein erstaunliches Gespräch mit Peter. So einfach hätte ich nie mit einem Mädchen darüber gesprochen. Ich bin auch sicher, dass Mutter nicht diese gemeint hat, als sie mich vor den Jungen warnte. Trotzdem war ich den ganzen Tag ein bisschen durcheinander, wenn ich an unser Gespräch zurückdachte. Es kam mir doch seltsam vor, aber in einem Punkt bin ich wenigstens klüger geworden. Es gibt auch junge Menschen, sogar von anderem Geschlechts, die ungezwungen und ohne Witz darüber sprechen können.
Penis.
Heute Nachmittag habe ich Peter erwischt. Wir haben uns mindestens eine Dreiviertelstunde unterhalten. Es war schwer, aber... Ich finde es schön, wenn Beb zu Besuch kommt. Wir unterhalten uns über Kinofilme und ich kann ihr erzählen, welche Filme sie sehen soll. Du weißt ja, Herr Kleinmann bringt mir immer diese Kinojournale mit.
Das ist gut, du hast wenigstens jemanden zu reden. Du hast wenigstens Beb, Miep und Margot. Ich habe keine Freunde hier und meine Eltern streiten sich immer.
Ja, stimmt. Ich höre sie voll oft sich streiten. Worum geht es eigentlich?
Meistens über Politik und Zigaretten.
Ja, Herr Van Daan und seine Zigaretten. Wenn er keine mehr hat, dann geht die Welt unter.
Ja, und vor allem sind sie super teuer.
Hat deine Mama eigentlich ihren Pelzmantel verkauft?
Nein, noch nicht. Und sie wird auch sehr darauf aufpassen, dass der Erlös davon nicht in Zigaretten angelegt wird. Die hat da absolut recht, finde ich. Aber du darfst nichts weiter sagen. Versprichst du mir das?
Ja, Peter, du brauchst für mir keine Angst zu haben. Ich habe es mir abgewöhnt, alles immer weiter zu sagen. Ich sage nie etwas weiter, was du mir erzählst.
Das ist toll von dir.
Bei uns wird auch viel getratscht. Margot und Mutter fragen sich ständig, worum eure Streitereien gehen. Und ich muss zugeben, auch wenn ich nicht mehr tratschen will, über Herrn Dussel tue ich es noch viel zu gerne. Da muss ich Margot recht geben, wenn sie sagt, dass ich unehrlich bin.
Es ist schön von dir, wenn du nicht mehr tratschen willst. Ich bin wirklich überrascht, dass ihr meine Eltern immer noch nicht mögt.
Peter, du weißt, dass ich ehrlich bin. Wir kennen ihre Fehler doch auch. Ich würde dir so gerne helfen. Geht das nicht? Du stehst dir so dazwischen. Und ich weiß, auch wenn du es nicht sagst, dass es dir etwas ausmacht.
Ich werde deine Hilfe gerne annehmen.
Vielleicht gehst du lieber zu Vater. Der sagt auch nie etwas weiter. Den kannst du ruhig alles erzählen.
Ja, ist ein echter Kamerad.
Du hast ihn sehr gerne, oder?
Ja.
Nun, er dich auch.
Glaubst du?
Ja, das merkt man doch an dem, was er ab und zu von sich gibt.
Man fragt sich heutzutage, was wusste wohl die Bevölkerung über die Vergasungen und Transporte? Haben sie wirklich so wenig mitbekommen, wie sie nach dem Krieg behaupteten? Was wussten die Juden über die Transporte? Im Hinterhaus haben sie trotz ihrer Abschottung zur Welt recht viel mitbekommen. Miep und die anderen Helfer hielten sich auf dem Laufenden. Jedenfalls erzählten sie so viel, wie sie dachten, können unsere jüdischen Familien verkraften.
Ich habe heute gesehen, wie eure Nachbarn von der Gestapo abgeholt wurde. Ich war so gerne dazwischen gegangen, aber wenn, dann hätten sie mich wahrscheinlich auch noch verhaftet. Also konnte ich nur tatenlos zusehen. Am Ende wurde ich von einem SS-Mann weggescheucht. Sie mögen es nicht, wenn man bei ihren Untaten dabei ist.
Oh nein, das ist ja schrecklich. Welche Nachbarin war es denn?
Frau Wieders-Wess.
Ach nein, die Arme. Wohin man sie wohl gebracht hat?
Ich habe einen Mann getroffen, der es geschafft hat, aus einem Konzentrationslager zu fliehen. Ihn habe ich nach Frau De Vries gefragt. Wahrscheinlich wurde sie nach Westerbork gebracht.
In Westerbork muss es schrecklich sein. Die Menschen bekommen fast nichts zu essen, geschweige denn zu trinken. Sie haben nur eine Stunde am Tag Wasser und ein Klo und ein Waschbecken für ein paar tausend Menschen. Wir nehmen an, dass die meisten Menschen in den weit entfernten Ländern ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasung. Vielleicht ist es noch die schnellste Methode zu sterben. Beste Kitty, gestern war ein stürmischer Tag. 8.30 Uhr. Die Sirenen haben mich geweckt und mir eine riesen Angst eingejagt, noch ehe ich die Augen aufschlug. 9 bis 12 Uhr. Habe mich unterm Kopfkissen vergraben.
Packt eure Sachen und macht euch fluchtbereit.
Habe meine Fluchttasche gepackt, bin fluchtbereit. 14.30 Uhr. Bin mit Margot ins Büro, um etwas zu arbeiten.
Komm, wir gehen ins Büro, um etwas zu arbeiten.
Ja, das lenkt ab. Ich bin so müde von meinem Lärm nachts. Ah. 15 Uhr, wieder Sirenengeheul. Im Flur fühlten wir uns am sichersten.
Das ist so laut hier.
16 Uhr, nahm wieder meine Fluchttasche. 17 Uhr, wieder Alltagstrott.
Das Benehmen ihrer Tochter ist unerhört.
Peter ist aber auch nicht viel besser. Ganz zu schweigen von ihrem Mann.
Es geht doch nichts über den Geruch von Schießpulver am Morgen.
19 Uhr, das Abendessen war lecker. Aber als ich die gesehen hörte, verging mir der Appetit. 21 Uhr, wieder regnet es Bomben. Ich hoffe zu Vater ins Bett. Papa, ich kann nicht schlafen. Kann ich bei dir liegen?
Ja, komm unter die Decke. So, es ist jetzt vorbei. Jetzt kannst du auch wieder in dein Bett gehen.
21.30 Uhr, wieder in meinem Zimmer. 1 Uhr, die Flugzeuge kamen ohne Unterlass.
Komm her, mein Kind.
Papa, ich kann nicht schlafen. Ich habe auch Angst. Was, wenn es hier Bomben einschlägt?
Komm her, mein Kind.
2 Uhr, Fahrer trug mich zurück ins Bett.
So, jetzt bringe ich dich wieder in dein Bett.
3 bis 7 Uhr, endlich konnte ich etwas schlafen. Und 7.30 Uhr gab es schon wieder Luftangriffe.
Das Buch endet echt abrupt. Es ist klar, dass die Familien im Hinterhaus entdeckt wurden und wegtransportiert wurden. Weiß man denn, wo sie hingekommen sind?
Es ist nicht klar, wer die Hinweise gegeben hat und das Versteck ausgeplaudert hat. Aber am 4.8. 1944 erschien die Ordnungspolizei in der Prinsengacht beim Gewürzlager. Die Helfer konnten die Familien nicht mehr schützen und mussten dem SS-Mann Silberbauer das Versteck verraten. Ann und ihre Familie wurden von der Gestapo über Nacht ins Gefängnis gebracht und verhört. Anschließend kamen sie am 5.8. in ein anderes übergefülltes Gefängnis und von dort wurden sie ins Durchgangslager Westerbork gebracht.
Wie war es im Westerbork?
Die Frauen arbeiteten in einer Batterienabteilung, während sie in der Hoffnung lebten, sich durch die Arbeit unentbehrlich zu machen, um nicht ein schlimmeres Schicksal zu erleiden. Aber es half nicht. Am 2. September wurden die Franks und die Vandans beim Appell herausgezogen, um nach Auschwitz transportiert zu werden.
Wie war es denn in Auschwitz?
Alle Bewohner des Hinterhauses überlebten diese Lektion.
Anne wurde 3 Monate vor der Ankunft in Auschwitz nach 15. Das bewahrte sie vor dem sicheren Tod, denn alle Kinder unter 15 kamen damit direkt in die Gaskammern. 549 Kinder aus diesem Transport starben sofort.
Was passierte da denn in Auschwitz?
Wer die Selektion überstanden hatte, bekam eine Zahl auf den Unterarm eintätowiert. Die Gefangenen wurden außerdem rasiert. Tagsüber mussten sie harte Arbeit verrichten und nachts in überfüllten Baracken frieren. Anna infizierte sich mit Krätze und kam deswegen in einen Isolierblock mit Margot. In diesem Block herrschen noch schlimmere hygienische Zustände als im Auschwitz.
Kamen sie denn wieder aus Auschwitz heraus?
Ja, als die Alliierten, in dem Fall die Amerikaner, näher kamen, entschlossen sich die Nazis, Auschwitz zu räumen und deportierten 1308 Frauen aus Auschwitz von Birkenau nach Bergen-Helsen. In der Nacht zum 1. November 1944 fuhr der Zug ab, der Anne und Margot nach Bergen-Belsen brachte. Sie wurden hier von ihrer Mutter getrennt.
Wie lange dauerte die Fahrt nach Auschwitz?
2 Tage mit dem Zug und dann noch 8 Kilometer Fußmarsch. Dort wohnten sie in Zelten, die vom Sturm weggeblasen wurden und deswegen wurden sie wieder verlegt.
Hatten Margot und Anna wirklich niemanden, den sie kannten, oder waren sie ganz allein gestellt?
Eigentlich waren sie ganz alleine. Am Zaun trafen sie aber eine alte Schulfreundin von Anna, Hanna Goslar und Nanette Blitz. Sie konnten berichten, wie es Anna an ihren letzten Tagen ergangen ist. Da sie vom Läusen verfallen war, hatte sie nichts mehr an, außer einem Tuch. Nanette Blitz beschrieb sie folgendermaßen. Sie war schon ein Skelett. Sie war in eine Decke eingehüllt und konnte ihre eigenen Kleider nicht mehr anziehen, weil diese voller Läuse waren.
Das sind ja unmenschliche Bedingungen. Und es war Winter.
Ja, fürchterlich. Im März 1945, ein paar Wochen bevor die Alliierten kamen, sind noch erst Margot und dann Anne gestorben. Wahrscheinlich an Fleckfieber.
Hat denn irgendjemand aus dem Hinterhaus überlebt?
Ja, nur Anne Franks Vater Pim hat überlebt. Alle anderen sind verstorben in den Lagern.
Und wie haben denn die Tagebücher überlebt?
Die beiden Sekretärinnen Beb und Miep fanden nach der Hausdurchsuchung der Nazis die Blätter und das Tagebuch achtlos auf dem Boden liegend. Miep sammelte alles zusammen, um Anne nach dem Krieg ihr Tagebuch wiedergeben zu können. Ihr war klar, dass ein Tagebuch aus dieser Zeit für die Nachwelt sehr wichtig war. Das hatte Anne auch motiviert, daran zu schreiben. Als Pim zurückkam, gab sie ihm das Buch und Annes Vater kümmerte sich darum, dass das Buch veröffentlicht wurde. So wurde Anne wenigstens nach ihrem Tod noch eine Schriftstellerin, wie sie es sich gewünscht hatte.
Was passierte denn eigentlich mit den Helfern von den Franks? Wurden sie nicht ins Gefängnis gebracht?
Also Beb und Miep wurden zwar befragt, doch Beb war so jung, dass sie gleich gehen durfte und Miep, dass er sie gehen lasse. Herr Kleimann und Herr Kugler wurden natürlich sofort verhaftet und verhört. Sie wurden 1 Monat gefangen gehalten, Herr Kleimann diesmal wegen seiner schlechten Gesundheit gehen und Herr Kugler wurde nach Deutschland gebracht und sollte in ein Arbeitslager kommen, aber auf dem Marsch dorthin wurde sein Transport von alliierten Flugzeugen beschossen, so dass er fliehen konnte.
Also überlebten alle Helfer der Franks?
Ja, manche wanderten aus und fingen ein neues Leben an. Miep blieb mit ihrem Mann sogar eine Weile in Amsterdam. Und als Herr Frank als einziger aus dem Lager zurückkam, lebte er sogar eine Weile bei Miep und Jan Gies.
Was für eine spannende, berührende Geschichte. Nachdem ich alles erfahren habe, möchte ich am liebsten das Haus auch mal sehen. Steht es denn noch?
Ja, das Haus der Prinsengracht, 263 steht noch und kann besucht werden. Man muss sich allerdings rechtzeitig um Tickets bemühen. Sie sind schnell ausverkauft.
Du musst aber nicht unbedingt nach Amsterdam reisen. Auf annefrank.org kannst du dich auch virtuell im Hinterhaus umsehen.
Und auch weiter über unsere Charaktere informieren. Übrigens gibt es auch in Frankfurt eine Organisation, die das Erbe von Anne Frank aufrechterhält. Die Bildungsstätte Anne Frank. Die bemüht sich um Aufklärung und Bildung. Zu allen Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Menschenrechte und Demokratie. Dort kann man an Workshops teilnehmen, Vorträge hören und Broschüren holen, auch Konzerte und Ausstellungen besuchen.
Oh, ich sehe gerade, dass Sie zu Anne Franks Geburtstag besonders viele Veranstaltungen geplant haben. Vom 10. bis 16. Juli waren die Anne-Frank-Tage. Seht mal, Gedenktafeln gibt es in Frankfurt an den früheren Wohnungen der Franks im Marbachweg 307, Ganghofer Straße 24.
Wieso gerade in Frankfurt?
Da lebten die Franks, bevor sie vor den Nazis nach Amsterdam flohen. Jedenfalls kann man in der Hansaallee 150 in Frankfurt sonntags die Ausstellung über Anne Frank ansehen, in der Jugendbegegnungsstätte.
Dann fange ich dort erstmal an, bis ich dann auch nach Amsterdam fahren kann. Danke euch, euer Podcast war wirklich informativ.
Als Sprecher hörten wir
Charlie als Anne,
Olivia als Annes Mutter,
Zoe als alle männlichen Figuren,
Julia als Anne Freundin
und ich bin Maggie.